Der Podcast aus dem Memminger Pfarrhaus. Herzlich willkommen. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm: »Jesus von Nazareth.« Er sagte zu ihnen: »Ich bin es.« Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: »Ich bin es«, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: »Wen sucht ihr?« Sie sagten: »Jesus von Nazareth.« Jesus antwortete: »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: »Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.« Simon Petrus, der sein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: »Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?« Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: »Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.« Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: »Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sagte: »Ich bin es nicht.« Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: »Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.« Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: »Antwortest du so dem hohen Priester?« Jesus entgegnete ihm: »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?« Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: »Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?« Er leugnete und sagte: »Ich bin es nicht.« Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: »Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?« Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?« Sie antworteten ihm: »Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.« Pilatus sagte zu ihnen: »Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Die Juden antworteten ihm: »Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.« So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Pascha-Fest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: »Frau, siehe, dein Sohn.« Dann sagte er zu dem Jünger: »Siehe, deine Mutter.« Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: »Mich dürstet.« Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: »Es ist vollbracht.« Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Die Spitze der heiligen Lanze aufzunehmen, welche in der Pharos-Kapelle im großen Palast von Konstantinopel ursprünglich aufbewahrt worden waren. Der König hatte sie 1237 dem lateinischen Kaiser Balduin II. Für eine astronomisch hohe Summe abgekauft, und jetzt befanden sich eben diese Passionsreliquien in der Sainte Chapelle. Hohe Glasfenster mit 1134 Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament tauchen die Kapelle in ein mystisches Licht. Und dort eben befindet sich eine Reliquie, die seitdem auch zum Attribut des heiligen Ludwig geworden ist, die Dornenkrone. Aus Konstantinopel nach Paris gebracht, war sie das Zentrum des Königspalastes von Paris, bis sie dann nach Notre-Dame in Paris übertragen wurde. Dort befindet bzw. befand sie sich bis heute. Beim schrecklichen Brand von Notre-Dame vor weniger Zeit wurde sie als allererstes aus der Kirche gerettet. Die Dornenkrone. Und die scheint mir das Thema des diesjährigen Karfreitags zu sein. Die Dornenkrone. Denn wie heißt es doch bei Augustinus von Jesus? Ille qui spinis coronatus est, jener, der mit Dornen gekrönt worden ist. Die Dornenkrone heißt auf Lateinisch Corona spinis. Und wie sollte man nicht über die Dornenkrone nachdenken im Jahr der Corona-Pandemie, wo wir zwar anders als letztes Jahr wenigstens die Gottesdienste zum Karfreitag feiern dürfen, aber eben unter großen Einschränkungen. Corona spinis, die Dornenkrone. Ihr Name ist so aktuell wie noch nie. Und deshalb möchte ich mit Ihnen über die Corona spinis nachdenken, die Dornenkrone eben. Jene Krone, die Christus am Kreuz trägt. Sie ist nämlich nicht nur die Corona spinis, also die Dornenkrone, sie ist auch die Corona flagellationis. Sie ist die Krone der Verhöhnung und der Geißelung. Denn dazu setzen die Soldaten sie Jesus auf, um ihn zu verhöhnen, um ihn zum König der Juden zu stilisieren, was der Vorwurf ist, der ihm gemacht wird. Dieser hat sich zum König der Juden gemacht. Sie flochten, so heißt es im Evangelium, einen Kranz von Dornen und setzten sie ihm aufs Haupt. Sie drückten die Dornen in seine Haut, so dass sie sich hineinschnitten, richtig ordentlich wehtaten. Das ist deine Krone, du König. Sie legen ihm einen purpurnen Königsmantel um, verhöhnen ihn, spielen die Verhöhnung des Königs der Juden. Sie schlagen ihn und sagen nun, wer hat dich geschlagen? Wie viel Hohn, wie viel Spott und wie viel Folter spricht aus dieser Krone, aus der Krone des Königs, der da am Kreuz hängt. Und wie viele andere tragen diese Krone mit? Die Krone der Verspottung, die Krone der üblen Nachrede, die Krone des Mobbings, die Krone des falsch verstanden werdens, willentlich falsch verstanden werdens, die Krone all dessen, was an bösem und üblen Menschen nachgeredet wird. Wie viele zerrissene Zungen, wie viel zerrissene Mäuler hängen in der Dornenkrone drin. Wie viel Geschwätz auf dieser Erde wird zu Dornenkronen, die den Menschen überall aufs Haupt gedrückt werden. Aber auch, wie viel Gewalt die anderen angetan wird. Wie viel Geißelung und Folter im wahrsten Sinne des Wortes. Gott sei es geklagt, wie viel Gewalt wird anderen angetan von Menschen und wie viel sogar auch noch so, dass Freude daran ist, andere zu quälen. Die Corona flagellationis, die Krone der Geißelung, erzählt von so viel Boshaftigkeit der Menschen gegeneinander. Es erzählt von Folter, von Verspottung von Religion, von Verspottung von Rasse, von Orientierung und Lebensweise, von so viel üblem Geschwätz über andere, im Großen wie im Kleinen. Die Corona flagellationis, der Kranz und die Krone der Geißelung erzählen davon, dass der am Kreuz stirbt, dass Jesus Christus das Leid all derer mitträgt, die von anderen Gewalt und üble Nachrede, Verspottung und Hohn ertragen müssen. Wie viel Folter ist da, in dem Gesicht vom Blut der Dornenkrone überströmt. Corona heißt die Dornenkrone, und sie ist eine Corona Passionis, eine Krone des Leids. Denn der da hängt, ist der leidet, bis er stirbt. Es ist die Krone des Leidtragenden, der das annimmt, was ihm als Leid widerfährt. Und damit ist der, der da mit der Dornenkrone gekrönt am Kreuz hängt, der Repräsentant und Stellvertreter so vieler, die leiden. Die leiden aufgrund von Krankheit, leiden aufgrund von Gebrechen des Alters, die leiden an Trennung und Verlust, die leiden aufgrund ihrer Trauer, die leiden, weil sie so vieles nicht hinbekommen, die an ihrem Unvermögen leiden, so viele, die an Armut und Ungerechtigkeit leiden, so viele, die klein gehalten und klein gemacht werden. All das spricht aus dem Gesicht dessen, der mit der Corona Passionis gekrönt ist. Wie viele, die in diesen Tagen auf den Intensivstationen liegen und aufgrund des Coronavirus mit ihrem Leben kämpfen, sind im Gesicht dessen, der da mit der Dornenkrone auf dem Haupt am Kreuz hängt, zu sehen. Wie viel Trauer, wie viel Not, wie viel Leid eben gibt es in dieser Welt. Leid, das von so vielen anderen nicht gesehen wird. Leid, das so leicht zu begleiten und zu mindern wäre, wenn man nur wollte. Leid, das an so vielen Ecken dieser Erde übersehen wird. Leid, das vielleicht auch gar nicht sichtbar ist, sondern sich versteckt. In der Dornenkrone sehe ich das Leid so vieler, die psychisch leiden, die hineinstürzen in Depression und Angst, hineinstürzen in Wahnvorstellungen und Ähnliches, die die Wirklichkeit nicht mehr richtig wahrnehmen können. Wie viel Leid sehe ich, das auf dieser Erde Kindern tagtäglich bereitet wird, die nicht wissen, wie sie leben sollen, wovon sie leben sollen, Kinder, die ihren Lebensunterhalt zusammenbetteln, Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Ich sehe das Leid so vieler, die sich aufmachen aus lauter Verzweiflung und ihre Heimat verlassen, weil sie irgendwo ein besseres Leben für sich und die ihren erhoffen. Corona Passionis. Der am Kreuz steht für all die Leidtragenden auf dieser Erde. Die, die ins Leid gestürzt sind, wie es auch immer aussieht. Und die Corona Spinis, die Dornenkrone, steht für mich aber auch noch für die Corona Dedicationes, für die Krone der Hingabe, des demütigen Gehorsams Jesu Christi. Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, betet er in der Todesangst im Garten Gethsemane. Und auch jetzt hier am Kreuz hören wir von ihm, dass es ist vollbracht. Wir hören sein Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Es ist der ganz Mächtige, der ganz Große, der sich ans Kreuz schlagen lässt. Angenagelt in der Machtlosigkeit des Opfers. So wird er klein gemacht und er nimmt es hin. Er lässt sich binden, gibt seine Hände in andere Hände, gibt seinen Körper denen, die ihn zugrunde richten. Und da, in dieser Hingabe, in diesem Vater, wie du es willst, gebe ich mich hin für alle anderen, wird das Kreuz zum Thron. In der Corona-Dedikationis, in der Krone der Hingabe, sehe ich so viele, die ihren Dienst tun. Dienst an Krankenbetten und in Altenheimen, Dienst in der Seelsorge, Dienst in der Therapie, Dienst auf so viele Arten und Weisen, wo sie für andere da sind, für andere etwas Großes tun. Ich sehe so viele, die ihr Leben hingeben für andere. Ich sehe Hingabe in der Familie, Hingabe in der Kindererziehung, in der Pflege von Angehörigen. Ich sehe so viel Hingabe von denen, die sagen, ich tue es für euch. In einem Lebensentwurf, der für andere da ist. Wie viel Hingabe kann ich erkennen in so vielen, die ihre Dornenkrone tragen, weil sie die Situation ihres Lebens annehmen, auch wenn sie ganz und gar nicht immer einfach ist, manchmal drückend, manchmal stechend wie die Dornen der Krone. Ja, die Hingabe Christi am Kreuz ist Beispiel und Zeichen für so viel Hingabe, die es auf die unterschiedlichste Art und Weise in unserer Welt, Gott sei Dank, gibt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Corona Spinis, die Dornenkrone, ist in diesem Jahr für mich das Symbol des Karfreitags schlechthin. Sie ist Zeichen von Folter und Verhöhnung, vom Böswilligen den anderen Leid antun in unserer Welt. Sie ist Zeichen von Leidtragen und Erleiden so vieler, die nichts für ihr Leid können und aushalten müssen. Und sie ist Zeichen von Hingabe und demütigem Gehorsam. Zeichen für so viele, die sich einbringen für andere. Corona kann für so vieles stehen. Es kann sich zum Guten wenden. Es wird sich zum Guten wenden. In Gottes Namen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und von Gottes Geist erfüllten Karfreitag. Ihr Pfarrer Ludwig Waldmüller.